Läuft das Audio. Jetzt bin ich gespannt, ob auch wirklich alles laut genug ist. Ich werde hier noch ein bisschen nachjustieren. Hier ist das Skript. Das muss ich jetzt irgendwie wieder groß machen. Wir müssen uns dann gleich erinnern, wo wir sind. Und irgendwann wird mir das runterfallen oder es wird mich nerven und dann werde ich es abnehmen. Und jetzt muss ich mich auch noch ordentlich verkabeln. Augenblick. Ich hoffe, das macht nicht zu viele Geräusche. Na, so. Und dann schalte ich hier auch mal irgendwo hin. So, genau. Oh, hier sind so viele Dinge, ich komme hier gleich bestimmt durcheinander, aber das macht nichts. Hauptsache, ich vergesse am Ende nichts von der ganzen Technik. Vielleicht können Sie mich ja auch erinnern. So. Ich habe noch eine Podcast-Folge gemacht heute Vormittag. Ein bisschen gemalt und dabei mit mir selbst geredet. Das war schön. Ich hoffe, Sie finden es hilfreich. Okay, erinnern wir uns noch ungefähr, wo wir waren? Wir waren mitten in diesem riesen Beweis. Gucken wir den Satz nochmal kurz an. Da ist der Satz, Satz 4.6. Wir fangen mit einem Integritätsbereich an, mit mindestens zwei Elementen. Und dann basteln wir dazu einen Körper, der irgendwas kann und irgendeinen tollen Ringmonomorphismus, der irgendwas kann. Und das Ding wird später Quotientenkörper heißen für unseren Ringer. Da wollen wir hin. Und wir waren in A schon sehr weit gekommen. Wir haben nämlich schon unseren Körper gebastelt. Als Menge von Äquivalenzklassen für irgendeine tolle Äquivalenzrelation. Dann haben wir da Kringel, Plus und Kringel schon definiert und damit rumgerechnet. Wir waren schon richtig, richtig weit. Uns fehlt nur noch dieses Alpha. Und da habe ich am Ende der letzten Vorlesung einen Vorschlag gemacht, wie das aussehen könnte. Da steigen wir wieder ein. Hier. Meine Abbildung Alpha von R nach K soll Folgendes tun. Die soll ein Ringelement R abbilden auf die Klasse, die von dem Pärchen R, 1 des Rings erzeugt wird, beziehungsweise die dazugehörige Äquivalenzklasse. Das haben wir letztes Mal schon gesehen, wenn man das ein bisschen anders schreibt, dann sieht das so ähnlich aus wie ganze Zahlen als Brüche schreiben. Das ist wunderschön, oder? Ja. Sind wir bereit, da jetzt weiterzumachen? Gut. Wir zeigen jetzt, dass das ein Ringmonomorphismus ist und dazu gehören mehrere Zutaten. Die Zutaten zu einem Ringmonomorphismus sind, Sie sind dran, eins, zwei, fünf, ja? Injektivität, das ist das Mono, genau, und was brauchen wir noch? damit das Wort Ringmonomorphismus angebracht ist, ja. Richtig, das heißt, wir brauchen die Homomorphie-Eigenschaft und das bezieht sich auf zwei Verknüpfungen, weil wir Ringe haben. Alles klar, dann beweisen wir das jetzt. Ich schalte auf irgendeine Tafel. Ups, oh nein, oh. Heute gehen wir nach links. Ja, super. Sehen wir, dass das einfach die Summe der Bilder ist. Und wo wir jetzt im Schwung sind, machen wir direkt Multiplikation. Dazu A mal B unter Alpha ist nach unserer Abbildungsvorschrift das Doppel A mal B, 1R und dann die Klasse. Diesmal ist es viel einfacher, weil die Kringelmultiplikation einfacher ist und übersichtlicher. Addition. Hier sehe ich sofort, dass A, 1R quer Kringel B, 1R quer ist. Also A, Alpha, Kringel B hoch Alpha. Und damit haben wir die Homomorphie-Eigenschaft erledigt. Das war also Kommentar Nummer 2. Wir brauchen erstmal, dass es ein Ringhomomorphismus ist. Das haben wir geschafft. Haben Sie Fragen? Wünsche? Nee, dann kommt jetzt die Injektivität. Und weil wir keinen Homomorphismus haben, können wir damit argumentieren, dass wir Injektivität zeigen können, indem wir zeigen, dass der Kern nur aus dem Nullelement besteht. Also gucken wir uns den Kern an. Da schnappt mir was. C aus dem Kern von Alpha. Und was heißt das? Naja, im Kern zu liegen heißt, was nochmal? Im Kern zu liegen heißt, ja,
auf die Null abgebildet zu werden.
Auf die Null abgebildet zu werden, also in diesem Fall auf die Null in unserem K, den wir so komisch gebastelt haben. Da müssen wir uns dann gleich erinnern, was die Null da überhaupt war. Man konnte die Null mit verschiedenen Sachen repräsentieren, wie immer in diesen Äquivalenzklassen. Und unser Standardrepräsentant war 0R, 1R. Das heißt, den Repräsentant schreibe ich hin und dann ist es halt die Klasse. Also, folgt, wenn ich mir jetzt angucke, was C hoch Alpha eigentlich ist, nach Abbildungsvorschrift, so, 0 ist das Bild von C, das schreibe ich jetzt nochmal hin. Unsere Abbildungsvorschrift war ja Ringelement in die erste Komponente, 1 in die zweite Elemente repräsentieren die gleiche Klasse, wenn sie in Relation zueinander stehen. Wenn das Produkt der äußeren Einträge dasselbe war wie das Produkt der inneren. Das heißt, hier haben wir dann da stehen 0r mal 1r ist das gleiche wie 1r mal c. Oh, da sehen wir ja schon, was passiert. Das bedeutet 0 mal 1, wovon wir wissen, dass es 0 ist, ist das gleiche wie 1 mal c. Das 1-Element und das 0-Element sind verschieden, weil der Ring ja mindestens 2 Elemente hat. Das heißt, hier links steht 0 und rechts steht ein Produkt, wo ein der Faktoren auf jeden Fall nicht 0 ist. Unser Ring ist ein Integritätsbereich, also muss C 0 sein. Das heißt, unser Kern enthält nur das 0-Element und damit ist die Atomung richtig. Hey. Jetzt fehlt für A nur noch eine Kleinigkeit. Nämlich, dass diese Alphabet Alpha das macht, was da steht, nämlich, dass man mit ihrer Hilfe die Körperelemente ausdrücken kann als Bild von irgendwas aus dem Ring mal Bild von irgendwas aus dem Ring invers. Das fehlt.
Das ist Aussage 6. Die steht auch direkt so da, wie ich das gerade erzählt habe. Wenn ich mit einem Körperelement A anfange, dann suchen wir jetzt Ringelemente R1 und R2, derart, dass R2 nicht 0 ist und dass man A schreiben kann als Bild von R1 unter Alpha Kringel inverses vom Bild von R2 unter Alpha.
Ja, einverstanden? Dann machen wir das jetzt und ich gehe mal wieder darüber. Schreiben wir jetzt mal hin, was R1 unter Alpha und R2 unter Alpha sind, einfach nur um das kurz auf dem Schirm zu haben. R1 unter Alpha ist nach unserer Abbildungsvorschrift R1, 1, ja, das gleiche für R2. Von 0 verschieden sind, nach Wahl von R2, existiert auch das Tupel in unserer Grundmenge, wo ich die Einträge umdrehe. Und wir wissen, dass die Datenerzeugte Klasse multiplikativ, kringelmultiplikativ, invers ist zu R2. Mit Kringelinversum schreibe ich mal hin 1 R2. Das sind, glaube ich, alle die Sachen, die wir brauchen. Ich behaupte, dass das jetzt schon tut. Und ich muss es nur noch hinschreiben. Das heißt, wir müssen jetzt alle gemeinsam mit einmal konzentrieren, ob ich das richtig mache.
jetzt habe ich R2 und Alpha invers, das ist das Ding, was hier hinten steht. Also 1R, R2, quer. Die Kringelmultiplikation funktioniert einfach durch Multiplikation der Komponenten. Also steht da R1, R2, quer. Da habe ich jetzt schon weggelassen, dass die Multiplikation mit R1 ist drin. Macht, das ist natürlich die 1. Achso, das ist A. Ja, das war A. Also das große A von Beweisteil A, von Satzteil A. Gut. Was für Fragen haben Sie?
Ja. Wie sind wir jetzt zu den mittleren Teilen gekommen, dass das Bild.
Das ist die Definition der Kellermöglichkeit. Addition war ja ein bisschen kompliziert, Stichwort Hauptmänner und dann so überkreuzt, so wie bei Bruchrechnung. Und die Multiplikation ist aber auch so wie die Multiplikation bei Bruchrechnung, 10er mal 10er, Männer mal Männer. Also hier im Tupel jeweils an der entsprechenden Stelle die Einheit multiplizieren. Im Ring. Und die Einsen machen nicht, und deswegen kommt das so raus. Verstanden? Ja, gut. Was haben wir noch?
Noch mehr Fragen? Das war ja erst Teil A, ja?
Was steht da in der zweiten Zeile für Inverse?
Was steht da in der zweiten Zeile? Ach, das Kringelinverse.
Kringelinverse.
Aha, das Kringelinverse. Ich gebe zu, dass die Schreibweise ein bisschen unkonventionell ist, aber. Noch mehr? Schalte ich mal kurz hier wieder zurück und ich brauche einen Schluck Tee und wir gucken, was als nächstes passiert, denn jetzt ist ja A fertig, das heißt, jetzt kommen B und C. Oh, ja. Genau, deswegen habe ich auch das Kringelinverse hingeschrieben, also das Ding rechts,
okay, ja,
und nicht R2 hoch Alpha selber.
Gut, jetzt war mir nicht klar, dass jetzt genau das ist.
Das ist genau das, ja. Ja, ja, gute Frage. Dankeschön. Gucke ich jetzt nochmal. Okay, keine Frage. Dann schauen wir, jetzt kommen nämlich B und C. Und ich habe mir überlegt, habe ich jemals in der Prüfung nach diesen anderen Teilen gefragt? Nein, habe ich nicht. Deswegen lassen wir die Beweise weg. Den Satz zu kennen ist wichtig, aber im Beweis ist Teil A am wichtigsten. Das ist die Konstruktion. Und das ist auch die, die für die Leute, die in die Schule wollen, wichtig ist, denn so gewinnt man Q aus Z. Aber der andere Kram, warum das jetzt so eindeutig ist und man da Sachen fortsetzen kann, das ist gut zu wissen. Natürlich sollten Sie den Satz kennen, aber in den Beweisen entkommen jetzt keine großen neuen Ideen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir lassen das weg und reden lieber noch mehr über Polynome. Denn darüber reden wir ja eigentlich gerade. Hier kommt die Definition, die ich schon angekündigt habe. Diese Körper, die wir da jetzt so konstruiert haben, wie in Satz 4.6, die nennen wir Quotientenkörper. Jeder Integritätsbereich mit mindestens zwei Elementen besitzt einen Quotientenkörper und der ist einigermaßen eindeutig, halt so, wie das in dem Satz steht. Deswegen reden manche Leute dann auch von dem Quotientenkörper. Ich mache das nicht, weil ich pingelig bin. Ich sage trotzdem einer. Und das Standardbeispiel, was wir so im Kopf haben, ist Z und Q. Q ist ein Quotientenkörper von Z. Wenn Sie Spaß haben wollen, wenn Ihnen zwischendurch langweilig ist, so vom Kekse essen und so, und Sie Spaß mit Mathe haben wollen, dann schlage ich vor, dass Sie sich mal überlegen, wie ein Quotientenkörper für den Ring der ganzen gaußschen Zahlen ZI aussehen könnte. Das ist ein Teilkörper der komplexen Zahlen, der ist wunderschön und sehr interessant. Viel Spaß damit. Und bei Polynomenringen können wir auch Quotientenkörper basteln, sobald der Koeffizientenring ein Integritätsbereich ist und nicht der Nullring. Das heißt, wir können auch einen Quotientenkörper für ZX basteln, für QX und so weiter. Ne? Wir beachten, Polynomenringe sind ja im Allgemeinen selber keine Körper. Wenn wir aber in Körpern arbeiten wollen, so wie wir das in der LINA gemacht haben, als wir da so Matrizen hingeschrieben haben, wo Polynome drin standen, da brauchten wir Körper, die über Polynomringen konstruiert sind, und zwar genauso. Da brauchten wir Quotientenkörper von Polynomringen. Dafür gibt es eine Standardnotation, die steht hier nochmal, aber die kennen Sie teilweise schon von mir aus der LINA, denke ich. Haben Sie dazu eine Frage, spontan? Okay, ab jetzt werde ich ganz häufig, oder in diesem Kapitel werde ich noch mehrmals einen Ring hernehmen, einen Integritätsbereich mit mindestens zwei Elementen. Ich werde einen Quotientenkörper dazu hernehmen und werde die Notation so wählen, dass der ursprüngliche Ring in seinem eigenen Quotientenkörper drin liegt. wenn Sie über Zahlen nachdenken, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie sich auch denken, die ganzen Zahlen liegen im Körper der rationalen Zahlen. Oder? Genau, viele von Ihnen machen das intuitiv so, obwohl man ja überlegen könnte, stimmt das eigentlich oder liegt da nicht eigentlich nur eine Kopie der ganzen Zahlen drin. Aber für unser tägliches Rechnen ist das egal. Und um diese Unterscheidung jetzt nicht immer machen zu müssen, beziehungsweise um nicht diese Abbildung Alpha immer mitschleppen zu müssen, entscheide ich jetzt, dass wir die Notation so wählen, in Zukunft, in den nächsten Resultaten, dass unser Ring selber der ist, also dass dieser Teilring vom Prozentenkörper, der eine Kopie davon ist, dass das der Ring ist, mit dem wir arbeiten. Das heißt, ich unterscheide nicht zwischen R und R hoch Alpha. Das wird später wichtig. Der Begriff, um den sich jetzt erstmal alles dreht, also auf jeden Fall in der heutigen Vorlesung und wahrscheinlich auch noch in der ersten Vorlesung im neuen Jahr, dieser Begriff ist der des primitiven Polynoms. Schauen wir also, was da los ist. Wir haben einen faktoriellen Ring. Wir haben irgendein Polynom mit Koeffizienten, die heißen A0 bis AN. Dann nenne ich dieses Polynom primitiv in seinem Polynomring. Es ist wichtig, den dazu zu sagen. Genau dann, wenn jeder DGT von diesen Koeffizienten A0 bis AN eine Einheit ist. Oder in anderen Worten, wenn ich mir alle Koeffizienten gemeinsam anschaue, dann sind die im Koeffizientenring teilerfremd. Beispiel. Nehmen wir mal Zx. Z ist ein faktorieller Ring, also kann ich da die Definition draufwerfen. Wenn ich zum Beispiel 2 mal x² plus 3x habe, das ist ein wunderschönes Polynom in Zx. Jetzt schaue ich mir die Koeffizienten an, 2 und 3, die sind in Z teilerfremd, also ist das Ding primitiv. Einverstanden? Wenn ich jetzt stattdessen 2x² minus 4x umschreibe, dann ist das nicht mehr primitiv, denn die Koeffizienten haben jetzt auf einmal DGTs 2 und minus 2 und nicht mehr nur 1. Beziehungsweise gar keine. Ja.
Das bedeutet, wenn man den Polynom mit Rx hat, also den reellen Zahlen, ist jedes Polynom primitiv?
Wahrscheinlich außer dem Nullpolynom oder so. Ja, genau. Ja, danke. Sehr guter Hinweis. Und was wir daraus auch schlussfolgern können, ist, dass alle normierten Polynome primitiv sind. Also das ja, das nein, alle normierten Polynome sind primitiv. Das heißt, Sie haben schon mal einen Haufen Beispiele. Und mit denen beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen. Und dann beschäftigen wir uns quasi mit der Kombination aus Ring und Prozentenkörper dazu und Primitivität. Und dann werden wir sehen, dass man da ganz tolle Sachen darüber herausfinden kann, wann Polynome irreduzibel sind und wie man es rausfinden kann. Das ist jetzt das Leitthema der nächsten paar Resultate. Ist das okay? Haben Sie dazu jetzt eine Frage? Ich schalte nochmal an die Tafel. Dann können Sie nochmal kurz überlegen. Ja.
Das muss für alle Koeffizienten gelten, dass sie teilerfremd sind.
Genau, deswegen steht es da auch so ausführlich. Mit allen Koeffizienten, es reicht nicht, wenn nur 2 oder 3 teilerfremd sind. Alle müssen teilerfremd sein. Und das ist nicht dasselbe wie paarweise. Also, wenn Sie da 2 und 4 und 3 haben, 2 und 4 sind nicht teilerfremd in Z, aber die 3 ist noch dabei und deswegen sind sie insgesamt teilerfremd. Ja, mehr Fragen sehe ich gerade nicht. Dann beweisen wir doch direkt mal einen richtig schönen Satz. Naja, es heißt hier Lemma, weil das irgendwie Gaußsches Lemma heißt, aber eigentlich ist es so schön, dass es auch Satz heißen könnte. Wir zeigen nämlich, dass Produkte von primitiven Polynomen wieder primitiv sind. Und ich mag auch das Argument, also was wir hier im Beweis machen. Deswegen freue ich mich jetzt schon ein bisschen. Und wenn Sie keine Einwände haben, dann bleibe ich direkt hier. Gesundheit! Und wir beweisen das Lemma direkt. Der Witz wird sein, sich die Koeffizienten wirklich anzugucken und sich nochmal zu überlegen, wie die Multiplikation von Polynomen eigentlich funktioniert. Das ist der ganze Trick. Das ist der ganze Trick, jedenfalls steht das in meinen Notizen und schon wieder habe ich hier zusätzliche Notizen, die ich kurz verstehen muss. Moment, wir liegen mal kurz. Auf jeden Fall brauche ich Notationen für die ganzen Leute.
P und Q. Genau, wir brauchen auf jeden Fall Koeffizienten, also fangen wir mal damit an. Seiten N und S aus 0 und die Koeffizienten von P sollen A0 bis AN heißen und die von Q sollen B0 bis BN heißen. Sind die Indizes groß genug, wenn Sie das hinten lesen?
So, ich guck mal da hinten, Teilbeschwerden.
Okay. Das heißt, P soll jetzt die Summe über die A-Inhalte sein, und P soll die Summe über die DJ mal XY sein. Okay, jetzt müssen wir so ein paar Sachen festhalten. Das werden meine Zutaten später zum Beweis. P ist primitiv nach Voraussetzung, das heißt, es gibt kein irreduzibles Element aus dem Ring, was alle Koeffizienten teilt. Die Koeffizienten sind Teilerfremd, das heißt, alle GGTs sind Einheiten und dementsprechend können da keine irreduziblen Teiler vorkommen. Hier benutze ich, dass der Ring faktoriell ist. Das gleiche hier. Die Bs sind Teilerfremd, es gibt also kein irreduzibles Element im Ring, was die alle teilt.
Ja. In der ersten Summe steht kein I vor dem AI, oder?
Nee, steht da hinten. A, I.
Genau, die steht davor.
Und das, oh ja, das ist so ein bisschen verunglückt, dass wir weglaufen von dem Summenzeichen. So. Das hier ist es gar nicht. Meine Summenzeichen sind das überhaupt nicht immer gleich. Aber ja, da.
Also steht einfach A, also die Summe
von A, I mal X. Genau, und hier steht B, J mal X. Ja, danke schön. Ich schreibe noch kurz hin, was ich gerade gesagt habe. Keins, was A0 bis AN gleichzeitig teilt, und es gibt auch keins, was B0 bis BN gleichzeitig teilt. Und das schreibe ich hin, weil es gleich ganz wichtig wird. Das werde ich gleich sehr feiern. Wir werden jetzt einen Widerspruchbeweis führen. Das heißt, dass wir annehmen, dass P mal Q nicht primitiv ist. Das heißt, die ganzen Koeffizienten davon haben als GGT nicht nur Einheiten, beziehungsweise keine Einheiten. Das heißt, es gibt ein irreduzibles Element, was da alle Koeffizienten teilt. Angenommen, es sei P mal Q nicht primitiv. Und ich schreibe nochmal hin, was ich gerade gesagt habe. Oh, ja.
Die Abkürzung unter D hinter dem Schrift beweist einmal 4,8. Der ist primitiv mit Prim abgekürzt.
Ja. Da P und Q primitiv sind, existiert kein irreduzibles Element in R, als alle Koeffizienten.
Ja, so hast du dann das primitiv mit Prim abgekürzt.
Ja, mit Prim-Fünfchen. Genau.
Verwirrt.
Ach so, ja, es ist nicht Prim, sondern es ist Prim mit einem Fünfchen. Aber ich verstehe den Einwand, ich schreibe es in Zukunft aus. Ja. Hier ist es. Hier ist es schon abgeschrieben. Ich gebe acht und bitte sagen Sie ansonsten, bitte ausschreiben. Das Wort kommt ja noch ein paar Mal vor. Und ich verstehe den Einwand. Ja. Sie dürfen mich zurechtweisen. Mhm. Wo waren wir? Ich erzähle nochmal, was das bedeutet. Nicht primitiv zu sein heißt, dass die GGT aller Koeffizienten nicht Einheiten sind im Ring und auch nicht Null, denn wir reden ja hier nicht über die Nullpolynome bei P und Q, denn P und Q sind primitiv, also nicht das Nullpolynom. Das heißt, dass wenn wir jetzt benutzen, dass unser Ring faktoriell ist, dass es dann ein irreduzibles Element geben muss, was alle Koeffizienten von P mal Q teilt. Und ich schnappe jetzt so ein Element und gebe dem auch sofort einen Namen. Ich nenne das jetzt klein r. Es gibt also jetzt ein irreduzibles
Na gut, das teilt jetzt alle Koeffizienten von P mal Q, aber es darf ja nicht alle Koeffizienten von P teilen, das steht da oben, und es darf auch nicht alle Koeffizienten von Q teilen, das steht auch da oben. Jetzt stelle ich mir also mal die Koeffizienten so vor, alle so nacheinander. Wir stellen uns mal kurz vor, die sind hier so, A0, A1, voilà. Ich sortiere die jetzt nach Index und dann gucke ich, erster Koeffizient A0, bist du durch R teilbar? Ja oder nein? Die Antwort kann ja nur ja oder nein sein. Und ich kann jetzt jeden dieser Koeffizienten immer so fragen, bist du durch R teilbar? Irgendwo muss mal was nicht durch R teilbar sein. Ne? Alle dürfen nicht durch R teilbar sein. Und ich schnappe mir die erste Stelle, wo es schief geht. Wenn A0 durch R teilbar ist, gucke ich weiter. Irgendwann muss es mal aufhören. Irgendwann muss ein Koeffizient nicht durch R teilbar sein. Und ich nehme den ersten, bei dem es jetzt hier. Und daher kommt die Notation, die ich jetzt einführe. Jetzt sein, siehe oben, Indizes i aus der Länge 1, aus der Länge 0 bis n. Es könnte nämlich sein, dass der erste hier schon nicht durch R teilbar ist. Deswegen muss ich 0 mit reinnehmen. I aus 0 bis n und aus 0 bis m. Die erste Stelle markieren kann, wo ein Koeffizient nicht mehr durch R teilbar ist. Das mache ich so, so dass AI bzw. J nicht durch R teilbar ist, aber alle Koeffizienten davor. Bis auf den letzten sind durch R teilbar. Das heißt, dann würden wir I gleich N bzw. J gleich M wählen und dann passt das. Extremfall 2. Der erste, den wir angucken, ist schon nicht durch R teilbar. Dann wäre I gleich 1. Ah nee, dann wäre I gleich 0. Dann wäre I gleich 0, der wäre nicht. Oder J gleich 0, der wäre nicht durch R teilbar. Und die davor, die durch R teilbar sind, die gibt es dann nicht. Aber das ist okay, die Notation gibt das her, dass es die dann einfach nicht gibt. Also denke ich, dass das safe ist. Wir haben die Extremfälle und alles dazwischen ist auch möglich. Und wir haben uns oben überlegt, warum es diese Indizes geben muss. Dann kann ich jetzt Platz machen und wir können weiter argumentieren. Denn jetzt reicht eigentlich diese geschickte Wahl und wir müssen uns nur kurz erinnern, wie Polynommultiplikation funktioniert. Das ist Kreide, die ich mag, wir werden es erleben. Ja, ich glaube schon. Ich will darauf hinaus, dass wir jetzt in P mal Q den Koeffizient an der Stelle i plus j angucken können. Also den, der zu x hoch i plus j. Seit C0 bis hin zu Cn plus m aus R die Koeffizienten von Q. Wir wissen aufgrund der Rechenregeln für Polynome, da muss ich jetzt ein bisschen malen, Cn plus j ist der Koeffizient, der bei x hoch i plus j steht und den bekomme ich, indem ich alle Kombinationen von Koeffizienten von p und q bilde, sodass die Indizes sich jeweils zu i plus j ergänzen. Wenn Ihnen das komisch vorkommt, wir machen ein kurzes Beispiel, i plus j ist ja auch einfach nur eine olle Zahl. Zum Beispiel könnte i plus j vielleicht 3 sein. Dann würden wir c3 bekommen, indem wir a0 mal b3 plus a1 mal b2 plus a2 mal b1 plus A3 mal die 0 rechnen. Denn so funktioniert Polynommultiplikation. Man muss ja immer die Koeffizienten zusammenpuzzeln, die im Produkt so sind, dass dann bei x oben der Exponent in diesem Fall 3 steht. Und das machen wir jetzt mit I plus J. Wie sieht das dann aus, wenn ich das entsprechend hinpuzzle? Ich muss die Koeffizienten A und S mal BT kombinieren. Zum Beispiel S gleich 0, T gleich 3, würde in der Summe I plus J, also 3, ergeben. Das heißt, das ist die erste Kombination, dann kommt die nächste und so weiter. Wenn ich durch all diese Kombinationen durchgegangen bin, und die aufsummiere, kriege ich meinen Koeffizienten C plus J. Moment. Die Extremfälle sind A0 mal B J. Nee, das stimmt nicht. Nee, der Extremfall, der einzige, den ich hier interessant finde, ist, dass S plus T I plus J ergibt, indem nämlich A gleich Moment, in dem nämlich S gleich I ist und T gleich J. Was passiert dann? Dann habe ich da also stehen AI mal DJ. Ich mache hier nur einen kleinen Schmierzettel, weil ich verdeutlichen will, worauf ich hinaus will mit diesen Koeffizienten. Gucken wir uns mal AI mal DJ an. Hier steht, AI und BJ sind beide nicht durch R teilbar. Das heißt, R teilt nicht AI mal BJ. R ist irreduzibel. Aber wir sind ja in einem faktoriellen Ring und da ist irreduzibel und Prim dasselbe. Das heißt, wenn R oder nee, noch einfacher. Wenn R dieses Produkt teilen würde, müsste es einen der Faktoren teilen. Das war das Argument, was ich gerade bringen wollte. Aber das teilt ja nicht einen der Faktoren. Das steht da, es teilt beide nicht. Das heißt, R teilt dieses Produkt nicht. So, das ist das Argument, das ich bringen wollte. Ich bringe es nach meiner richtigen Reihenfolge. Da oben steht, dass AI und BJ nicht durch R teilbar sind. Wenn R ein Teiler des Produkts wäre, dann würde daraus folgen, dass R einen der Faktoren teilt. Denn R ist irreduzibel und deswegen auch prim. Also teilt er das Produkt nicht. So, das schreibe ich jetzt da oben gleich ordentlich hin, aber ich wollte Ihnen das Argument schon mal zeigen. Denn das bedeutet, dass wir hier einen Summanden gefunden haben, der nicht durch R teilbar ist. Darauf will ich hinaus. Die anderen Summanden gucken wir uns gleich an, aber wir haben einen gefunden, der nicht durch R teilbar ist. Und das war hier gerade mein wichtigster Punkt.
Haben Sie eine Frage oder eine Anmerkung? Ich habe, glaube ich, Ihre Hand gesehen.
Ja, es ging mir um die anderen Summanden, aber das ist.
Wir gucken die anderen Summanden gleich an. Genau, ich wollte erstmal mich auf den einen konzentrieren, bei dem wir auf jeden Fall schon was wissen. Und jetzt wische ich auch den Schmierzettel wieder weg und schreibe es ordentlich an. CI plus J so argumentieren kann, ein Bestandteil der Summe ist definitiv nicht durch R teilbar. Was ist mit den anderen Leuten? Naja, wenn ich hier insgesamt auf I plus J kommen will und wenn ich nicht ausgerechnet die Kombination AI mal BJ habe, dann muss ja einer von den beiden Indizes kleiner werden, der andere größer. Ansonsten komme ich nicht auf die gleiche Summe I plus J. Ja, wenn das anstelle von I was kleineres ist, dann habe ich da A für einen kleineren Index, die sind alle durch R teilbar. Wenn anstelle von J da was kleineres steht, dann habe ich einen von den kleineren hier, die sind auch alle durch R teilbar. Und das bedeutet, dass alle anderen Summanden, die ich hier auf der rechten Seite sehe, durch R teilbar sind.
sind alle anderen Summanden, also alle außer A, I mal DJ, in den Koeffizienten C, I, J durch A teilbar. Das heißt, wir haben jetzt C, I plus J als etwas geschrieben aus lauter Summanden und alle bis auf einen sind durch R teilbar. Was sagt Ihre Intuition? Kann CI plus J jetzt selber durch R teilbar sein? Nee, ne? Wenn das eine Summe ist von lauter Leuten und alle bis auf einen sind durch R teilbar, dann sorgt dieser eine, der es nicht ist, dafür, dass die Summe nicht durch R teilbar sein kann. Aber CI plus J ist ein Koeffizient von P mal Q und R war so gewählt, dass es alle Koeffizienten von P mal Q teilt. Das wäre gerade der Witz. Wir haben ja angenommen, das ist nicht primitiv. Widerspruch. Der Widerspruch kommt von der Annahme, dass P mal Q nicht primitiv ist. Ich lasse mal die Tafel noch kurz im Bild und laufe aus dem Bild und gucke, ob Sie noch Fragen haben zu diesem letzten Argument oder generell zum Beweis. Sie können noch kurz überlegen, dann wische ich ein bisschen. Genau, ich wische erstmal und Sie denken nach. Na, da wird noch diskutiert. Okay, welche Frage haben Sie? Los geht's. Der letzte Teil. Okay, dann machen wir den nochmal. Hier steht links CI plus J und der ist durch R teilbar. Einverstanden? Rechts steht eine Summe von ganz vielen Leuten und einen Summanden haben wir gefunden, der nicht durch R teilbar ist. Alle anderen schon. Dann kann die Summe nicht durch R teilbar sein, aber auf der linken Seite steht, dass es ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben eine Summe von lauter Leuten, die alle gerade sind, plus etwas Ungerades. Dann ist das Gesamtresultat ungerade, stimmt's? Also nicht durch zwei teilbar. So haben wir hier argumentiert. Die eine Seite ist dadurch teilbar, die andere nicht, weil ein Summand dabei ist, der es nicht ist, also so wie ein ungerader Summand, deswegen funktioniert es nicht. Das ist der Widerspruch. Besser? Sehr gut. Was haben wir noch? Noch mehr Fragen? Ich mache mal die Tür zu, mich nerven die Bohrgeräusche. Alles klar, ich sehe gerade keine weiteren Fragen, dann können wir gucken, was als nächstes passiert. Oh ja, dieses Lemma mag ich sehr und ich möchte Lushan, das Highlight der heutigen Vorlesung wird hoffentlich das nächste Resultat und auch das Ende der Vorlesung vor Weihnachten, nämlich Lemma 4.10. Da arbeiten wir uns jetzt quasi hin. Lemma 4.9 ist eine Vorbereitung und Lemma 4.9 besteht aus drei Teilen, die unterschiedlich interessant und komplex sind im Sinne von wie komplex die Beweise dafür sind, gucken wir uns das Lemma kurz an. Wir haben wieder einen faktoriellen Ring, wir haben ein Polynom aus dem Polynomring und wir haben den Quotientenkörper dazu, K, den im Sinne von, wir schnappen uns einen, der R enthält, möglicherweise gibt es da immer noch mehrere, aber so einen nehme ich mir jetzt her. Das heißt, wir haben, wenn Sie in Beispielen denken wollen, denken Sie an Z und Q und das heißt, wir gucken uns jetzt ein Polynom an aus Zx, aber der Körper Q läuft da rum und wir werden auch gleich sehen, dass der uns hilft. Erste Aussage. Man kann unser gegebenes Polynom P schreiben als ein Ringelement mal ein primitives Polynom. Wir werden gleich sehen, dass es babyleicht ist. Guckt man sich einfach GGTs von den Koeffizienten an.
B. Das ist schon interessanter. Wenn ich mit einem Polynom aus dem großen Polynomring Kx starte, dann kann ich sogar dieses Polynom schreiben als primitives Polynom aus dem kleineren Polynomring Rx mal irgendein Körperelement. Das ist schon mal wesentlich interessanter. Und dann kommt noch Teil C. Wenn ich ein primitives Polynom Q habe und wenn ich das mit einem Körperelement multiplizieren kann, derart, dass das, was rauskommt, ein Polynom aus Rx ist, zum Beispiel unser vorgegebenes P, dann muss das Element aus K, mit dem ich da multipliziert habe, aus dem Ring kommen. Das ist also eine Einschränkung dafür, was für Faktorisierungen da möglich sind. So, das sind die drei Teile. Ich sehe schon die erste Frage.
Können Sie vielleicht, also das gab so viele Ringe und Körper und das Wasser, also so, können Sie vielleicht mal erzählen, was was ist?
R ist unser Ring, denken Sie an Z. K ist ein Quotientenkörper, denken Sie an Q. Und dann laufen da halt Polynome rum. Und die Idee für A kann ich erzählen, konkret, wenn Sie möchten. Dann haben Sie so einen Einblick, was das Lemma ungefähr soll. Würde Ihnen das helfen? So ein, was das Lemma ungefähr soll? Beispiel für A. Mein Polynom könnte zum Beispiel sein 4x hoch 3 minus 6x plus 2. Das ist nicht primitiv, aber ich kann jetzt eine 2 rauskürzen, in Anführungsstrichen, also mir die GT schnappen, zum Beispiel 2, und dann schreibe ich P als 2 mal 2x hoch 3 minus 3x plus 1. Das ist primitiv. Das ist wie Ausklammern. Genau. Und so sieht auch, genau so sieht gleich unser Beweis für A aus. Okay, und bei B und C geht es um Sachen, die ich jetzt nicht auch noch alle mit einem Beispiel unterlegen möchte, aber die Argumente, die zeigen uns ein bisschen, was da der Witz ist. Besser? Ja.
Ist das auch primitiv oder sind alle auch primitiv?
Nochmal bitte?
Polynome 0.
Konstante Polynome, die sind nur primitiv, wenn die Konstante eine Einheit im Ring ist. Das Polynom 2 ist in Zx nicht primitiv, weil ein GGT von 2 in sich selber halt keine Einheit ist, sondern zum Beispiel 2. Und das ist keine Einheit. Gute Frage. Noch mehr Fragen? Ich mache diese Spezifragen. Dann fangen wir jetzt an, Lemma 4.9 zu beweisen. Ich gehe mal wieder nach links und wir fangen mit A an und den Beweis haben wir schon gesehen. Gerade. Notation nehme ich alles so, wie es da steht in dem Lemma. Das heißt, ich fange jetzt einfach an mit P und jetzt muss ich so ein Q finden und so ein A. Und wir haben ein Beispiel genau gesehen, wie wir das machen. So, was machen wir denn, wenn P das Nullpolynom ist? Das ist ja auch noch erlaubt. Na, dann nehme ich halt A gleich 0. Und mein primitives Polynom kann dann irgendwas sein, zum Beispiel das konstante Polynom 1. Thank you. ich mir jetzt ein DBT her, nenne die D und klammer ihn sozusagen aus und dann sind wir fertig. Das schreibe ich jetzt noch kurz hin. Ist D aus R ein DBT von A0 bis AN? Dann kann ich ja das D sozusagen ausklammern aus A0 bis AN und dann kann ich immer die Leute schreiben als D mal irgendwas. Diesen anderen Faktoren gebe ich jetzt auch noch Namen. Dann existieren also A0 bis AN aus R so, dass ich A0 schreiben kann als D mal D0 und so weiter bis zum Ende. BN kann ich dann BN kann ich dann, oder AN kann ich dann schreiben als dem BN. Und jetzt kommt die Theorie hinter dem, was wir da vorhin im Beispiel gesehen haben. Diese neuen Koeffizienten, die waren dann teilabtrennend, weil ich ein DBT ausgewählt habe. So, da brauchen wir Ringtheorie. Wir sind in einem faktoriellen Ring, da funktioniert sowas. Wir haben Lemma 325, Teil B. Der kann genau das, was wir brauchen. Jetzt habe ich das Ding D genannt und nicht A, aber ich hoffe, das ist egal. Also ich hoffe, das ist Ihnen nicht so wichtig. Das war Teil A. Einverstanden? Was ist genau die Idee zum Beispiel ist? Dann kommt jetzt Teil B. Da müssen wir ein bisschen mehr machen. Da müssen wir uns jetzt ja die Koeffizienten von T als Elemente aus dem Prozentenkörper vorstellen, also quasi als Brüche, wenn Sie so wollen, wenn Sie an Fett und Fu denken, und dann müssen wir jetzt noch irgendwie mit dem Hauptnenner irgendwas tun. Aber das können wir auch. Ja.
Was war nochmal Lemma
325? Das hatte drei Teile, die alle irgendwie mit DGTs und sowas zu tun hatten. Und Teil D ist genau das, nämlich, dass wenn ich ein DGT sozusagen ausklammere, dass dann die Sachen, die übrig bleiben, teil sind. Steht genau so. Gut, Herr D. Dann nehmen wir uns mal dieses ganze Zeug hier. Dann N aus der 0. Dann brauche ich irgendwelche Koeffizienten für mein Polynom T. Und ich schreibe mal T0 bis Tm. Das sollen jetzt die Koeffizienten von T sein. Die kommen aus K, das ist wichtig, das schreibe ich auch mit dazu. So. Und jetzt müssen wir uns erinnern, gut, dass wir das heute erst gemacht haben, wir müssen uns erinnern, wie das nochmal war in Quotientenkörpern. Was haben die Quotientenkörperelemente mit den Ringelementen zu tun? Na, der Witz war, man kann jedes Körperelement schreiben, als ein Ringelement mal das Inverse von einem Element. Vorausgesetzt, es ist nicht 0, bla bla bla. Und es ist hier so einfach und wir brauchen kein Alpha, weil wir alles so vorausgesetzt haben, dass unser ursprünglicher Ring in diesem Quotientenkörper, den wir haben, drin liegt. Jedes dieser T's kann ich also schreiben als irgendwas aus R mal irgendwas aus R hoch minus 1. Und dieses hoch minus 1 liegt im Allgemeinen nicht im Ring selber, sondern im Körper K. Das ist wichtig, dass wir mitdenken, dass wir bei der Multiplikation im Ring nicht so viel wissen wie in dem großen Körper K. K ein Quotientenkörper wird so sein. Von R ist existierende Ringelemente, die schreibe ich mal alle hin. Wie will ich die denn nennen?
V und B aus irgendeinem Grund. Existieren V bis Vm, Haus R und B0 bis Bm, Haus R und 0. So, dass ich die T's als Produkt schreiben kann. Das heißt, wir haben sowas wie T0 ist V0 mal B0 minus 1. Das ergibt Sinn, denn B0 ist nicht 0. Und im Körper K kann ich ein multiplikatives Inverses finden. Das ist hier gemeint. Klammern sind nur daran besser erkennbar, als wozu das Rücken das 1 gehört. Ich hoffe, das ist gut erkennbar und lesbar und so. Jetzt haben wir Notationen zusammengepuzzelt. Und jetzt definiere ich einfach, was man rechnet, danach das alles funktioniert. Hier ist mein Element, oder hier sind meine Leute, die ich jetzt hinschreiben möchte. Hier kommt mein Polynom. Ich nehme diese Bs und multipliziere die alle. Und dann multipliziere ich das alles mit dem Polynom t. Und ich behaupte, dass das jetzt in Rx liegt. Schreibe meine Behauptung hin. So, warum? Na, gucken wir mal kurz. Der erste Koeffizient von t, t0, wird mit diesem ganzen Zeug multipliziert, da steckt insbesondere b0 drin, das heißt, es kürzt sich weg mit b0 hoch minus 1 und alles andere liegt sowieso im Ring R, deswegen ist der neue Koeffizient im Ring R. Dann kommt der nächste, t1. Hier steckt b1 drin, deswegen kürzt sich das weg mit dem Inversen, deswegen liegt der ganze Rest in R. Und so weiter. Das ist genauso gebastelt, dass alle Inversen sich wegkürzen. Sinnvoll? Das ist die Idee mit dem Hauptnenner. Stellen Sie sich wirklich so ein Polynom mit Brüchen vor, dann würde man einfach den Hauptnenner nehmen. Und im Zweifel macht man halt ein bisschen zu viel, aber das stört keinen. Hauptsache die neuen Koeffizienten sind in R. Und jetzt gucken wir weiter, nachdem wir das geklärt haben. Mit Teil A existiert ein Ringelement A und mein primitives Polynom. Primitives, nicht abgekürzt. Polynom. Ich muss mich wirklich konzentrieren, das nicht zwischen zu machen. Primitives Polynom Q aus Rx. Mit der Eigenschaft. Jetzt möchte ich also Teil A anwenden auf S. Mit der Eigenschaft S gleich A mal Q. Jedenfalls glaube ich, dass ich das möchte. Und jetzt möchte ich gucken, was das alles mit T zu tun hat. Zunächst mal, was passiert, wenn ich A verknüpfe mit den Inversen von diesem Produkt hier? Die sind alle nicht Null, also ist das Produkt nicht Null. Es lebt also im Ring und ist nicht Null, hat also im Körper ein Inverses, das kann ich nicht. Was auch immer da rauskommt, ist ein Körperelement. Das möchte ich irgendwie nennen. Ich nenne es mal klein k.
Passt klein k?
Ja, klein k passt. K ist dieses neue Element, das liegt wirklich im Körper k. Und jetzt müssen wir noch testen, ob t wirklich q mal k ist. Das können wir mal ausprobieren. Q mal k ist dieses ganze Zeug mal. Moment. Q mal K ist das gleiche wie S mal A minus 1 mal K. A minus 1, ja, jetzt darf A halt nicht 0 sein, dann müssen wir gleich nochmal gucken, ob A gleich 0 ein Problem ist. Aber schauen wir mal kurz, A minus 1 mit A kürzt sich weg, dann steht da noch das mal S, da bleibt genau T übrig, das stimmt. Da kürzt sich wirklich alles passend weg. Der Spezialfall einer Kette würde nur auftreten, wenn S0 das Nullpolynom wäre, dann müsste aber T das Nullpolynom sein. In diesem Spezialfall kann man am Anfang direkt loswerden.
Ja. Ist bei dem H, sich das A mal von der Kammer, ist das W0 mal?
Ja, genau, das ist das Produkt von diesem Ganzen. Und deswegen habe ich auch dazu gesagt, dass das Produkt selber nicht Null ist, denn sonst wäre es sinnvoll, dass wir ihn darunter kennen können. Und jetzt muss man nur alles einsetzen, dann passt das. Das war Teil B. Und jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Teil C ist nämlich
ungefähr genauso lang, würde ich sagen. Na, vielleicht ein bisschen länger. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden, ob ich den nächsten Satz wichtiger finde und wichtiger finde, dass wir den wirklich zu Ende beweisen. Also vergleiche ich mal kurz. Moment. Ja, dann werde ich zumindest bei C ein bisschen abkürzen. Ich will es nicht ganz weglassen, aber ich werde es ein bisschen kurz machen.
Nur die Idee erklären, denn wir haben jetzt alles gesehen, was an diesem Beweis wichtig ist. Da kommen keine neuen Argumente dazu. Schreiben wir jetzt Witze. Hier fangen wir wieder genauso an. Dieses Element E aus K können wir wieder schreiben als etwas aus dem Ring, mal inverses nennt das aus dem Ring, weil K ein Prozentenkörper ist. Das heißt, wir schreiben E als D1 mal D2 plus 1 mit geeigneten Elementen D1, D2 aus R, D2 durch 0. Dann kann man einmal kurz gucken, was passieren würde, wenn D1 und D2 nicht teilabtrennt wären. Weil dann könnte man wieder die GT nehmen und kürzen, so ähnlich wie wir das in Teil A gesehen haben. Das Argument führe ich jetzt nicht aus, wie gesagt, es wird eine Skizze. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir B1 und B2 als Teilabtrennung voraussetzen. NR. Und dann muss man nur noch zeigen, dass B2 eine Einheit in R ist. Denn wenn das eine Einheit ist, dann lebt ja dieses multiplikative Inversum sogar schon im Ring R. Deswegen ist dann klar, dass dieses Element B in R ist. Und das ist das Ziel. Ja.
In der letzten Zeile, was ist das erste und was soll es bedeuten?
OBDA, ohne Beschränkung der Allgemeinheit.
Ah.
Hat ich das nie benutzt? Unglaublich. Die meisten Leute müssen das stimmen. Ich anscheinend nicht. Okay. Das heißt, dass es keine Einschränkung der Aussage ist. Man kann das zeigen und dann kann man daraus das andere ableiten, in allgemeinen Fall, indem man einfach legitim nimmt. Das ist das, was wir in A machen. Ohne Beschränkung der Einheit. Zeigen Sie, G2 ist eine Einheit in R und wir sagen nur die Idee, wie man das ungefähr macht. Das ist nämlich ein Widerspruchsbeweis und so ähnlich wie die haben wir schon gesehen. Wenn es keine Einheit ist, finden wir einen irreduziblen Teil an und mit dem kann man dann auch nicht. Dann existiert ein irreduzibler Teiler mit dem R von B2. Und wie geht dann der Widerspruch ungefähr? Ich gucke mal, ob ich die Idee kurz erzählen kann. Hinschreiben ist. Man nimmt sich halt Koeffizienten von Q wirklich her, man berücksichtigt, dass Q primitiv ist, schreibt alles aus, setzt überall für B das ein und dann ergibt sich ein Widerspruch mit diesem irreduziblen Teil R. Das wird also dann ein Widerspruch dazu, dass Q primitiv ist. So ähnlich wie wir das vorhin schon da drüben gesehen haben. Und weil die Argumente so ähnlich sind und mir der nächste Satz wichtiger ist, lasse ich das an dieser Stelle weg. Wenn Sie das alles im Detail sehen wollen, dann gibt es ja einerseits das Buch und andererseits können Sie natürlich sagen, ich will es bitte einmal ganz genau erklärt kriegen und dann erzähle ich natürlich alle Details für Sie in einer Podcast-Folge, das ist kein Problem. Atmen wir kurz.
ich wollte unbedingt den nächsten Satz noch machen in diesem Jahr, weil der so schön ist. Und ich möchte erzählen, warum ich den so schön finde. Wir werden uns später für gewisse Polynomringe Kriterien dafür überlegen, wie man, oder Argumente dafür, wie man sehen kann, dass Polynome irreduzibel sind. Und wir werden ganz oft erleben, dass Polynome in irgendeinem Ring irreduzibel sind, aber dann in einem anderen nicht. Zum Beispiel gibt es Polynome, die in Zx irreduzibel sind, aber in Qx nicht. Und umgekehrt. Und wenn Sie jetzt noch mehr Körper mit ins Spiel bringen, noch mehr Polynomringe, wird es noch interessanter. Das heißt also, dass alles, was uns hilft, Irreduzibilität gut zu erkennen, hilfreich ist. Und Lemma 410 ist ein solches Resultat. Wir gucken rein. Wir haben einen faktoriellen Ring R, denken Sie an Z. Wir haben einen Quotientenkörper, denken Sie an Q. Und dann schnappen wir uns ein primitives Polynom P, und der Schwerpunkt liegt hier auf dem Wort primitiv. Dann sind nämlich Irreduzibilität in den kleinen Polynomring Rx und in dem großen Polynomring Kx gleichwertig. In anderen Worten, wenn Sie ein primitives Polynom haben in Zx und Sie haben die Irreduzibilität gezeigt in Zx oder in Qx, das ist egal, dann kriegen Sie es automatisch für den anderen Polynomring auch. Und das ist super, super praktisch und sehr wichtig für die Prüfung. Deswegen wollte ich mir dafür auf jeden Fall Zeit nehmen. Das Lemma möchte ich genüsslich mit Ihnen besprechen und beweisen. Und ich muss ein bisschen wischen. Mal schauen, diese Karte rein. Der Beweis ist nicht so lang. Aber wie Sie sehen, haben wir zwei Richtungen. Und deswegen müssen wir da durchaus ein paar Minuten für einen. Die Frage ist jetzt, mit welcher Richtung ich anfangen möchte. Moment, ich muss kurz überlegen. Ist Ihnen klar, warum das so ein tolles Resultat ist? Konnte ich das ein bisschen rüberbringen? Nein, dann brauchen wir ganz viele Übungsaufgaben dazu. Wenn wir Zeit haben, können wir am Ende noch ein Beispiel machen. Aber jetzt würde ich gerne in den Beweis einsteigen. Und ich möchte gerne damit beginnen, dass das Polynom in Kx irreduzibel ist. Das ist also das, was links steht. Und ich möchte zeigen, dass es in Rx irreduzibel ist, das heißt, ich will von links nach rechts. Na, dann mal los. Zuerst. Zeit P irreduzibel, das Wort kommt so oft, dass ich es abkürze. In Kx. Und wir merken uns, wir wollen zeigen, es ist irreduzibel. Irreduzibilität heißt, wir sind nicht das Nullpolynom, wir sind auch keine Einheit. Wir sind also auch in R nicht das Nullpolynom und auch keine Einheit. Das ist schon mal gut. Wir sind weder in Kx noch in R eine Einheit. Und jetzt müssen wir nur noch die Teiler verstehen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Zerlegung von P als Produkt Q1 mal Q2. Q1, Q2, Qx. Dass P das Produkt ist. Ziel ist zu zeigen, dass eins von beiden eine Einheit ist und das andere zu P assoziiert. So wie immer. Ach, und was wissen wir? Naja, R liegt in K nach Voraussetzung, das heißt, der Polynomring Rx liegt in Kx. Wie gesagt, Sie können, wenn Sie möchten, immer an ganzzahlige und rationale Polynome denken, wenn das hilfreich ist. Das heißt, die liegen da, und das heißt, dass das hier eine Zerlegung ist von dem Polynom P in Kx. Und dort wissen wir, dass P irreduzibel ist. Das muss doch irgendwas bringen. Ich schreibe mal Faktorisierung. In Kx. Also liefert die Irreduzibilität von P in Kx, dass Q1 oder Q2 in Kx eine Einheit ist, das andere zu P assoziiert. Also müssen Q1 ändern muss. Ich denke, die muss. Nein. Wir kennen die Einheiten von Kx. Die Einheiten von Kx sind genau alle konstanten Polynome außer dem Nullpolynom. Und da egal ist, welchen der beiden Fälle ich betrachte, das ist also in Notation, setze ich jetzt einfach voraus, dass Q1 eine Einheit ist und Kx, und dann weiß ich jetzt, meine Notizen sind anders, egal, dann ist Q1 also ein Körperelement und nicht Null. Sei etwa, dieses sei etwa ist jetzt so ähnlich wie OBDA, sei etwa 1 eine Einheit in Kx. Das heißt, Q1 ist in Wirklichkeit ein Körperelement und nicht nur. Hier verwende ich Lemma 4.3 Teil B. Können wir weiter argumentieren? Q1 ist ja gleichzeitig ein Polynom aus Rx, das steht hier. Das heißt, die Koeffizienten des Polynoms müssen aus dem Ring R kommen, aber gleichzeitig haben wir nur einen Koeffizienten. Das ist ein konstantes Polynom. Ja, dann muss dieser eine konstante Koeffizient aus R kommen. Weiß ich noch irgendwas? Immerhin habe ich hier jetzt ja ein Ringelement, also ein konstantes Ding, und das Produkt mit Q2 ist das Polynom P. Q1 kann also nicht so besonders aufregend sein, denn P ist nach Voraussetzung primitiv. Q1 ist ein Ringelement und teilt jetzt jeden Koeffizienten von P. Das ist das, was diese Faktorisierung uns jetzt sagt. Aber das Einzige, was alle Koeffizienten von P teilt, sind die Einheiten des Rings, denn P ist ja primitiv. Aber P, ich schreibe mal die Faktorisierung hin, damit wir es sehen, das ist jetzt einfach nur ein Ringelement. Und dieses Ringelement multipliziert mit irgendeinem Polynom ergibt P. Das heißt, P kann nur dann primitiv sein, wenn dieses Ringelement hier vorne eine Einheit ist. Denn wir haben ja gesagt, es reicht, wenn wir zeigen, dass einer der beiden Faktoren eine Einheit in R ist. Einverstanden, dass es die Einrichtung war? Und die sind ungefähr, ja, okay, diese ist ein Tick länger, aber nicht viel. Wir machen die andere Richtung. Jetzt sei P irreduzibel in Rx. Und wir wollen zeigen, dass es irreduzibel in Kx ist. Und wir werden sehen, wie unser wunderschönes Lemma von vorher da jetzt reinspielt. Ich glaube, es war beide schöne Lemma von vorher. Spielen wir jetzt rein. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal so kompakt in einer Vorlesung hat. Ich freue mich gerade ein bisschen darüber, dass man jetzt direkt sieht, wie die Sachen angewandt werden können. Gleiches Vorgefängnis, P ist irreduzibel, also nicht das Nullpolynom, keine Einheit, bla bla bla. Und es geht wieder nur um die Eigenschaften Teiler. Aber es könnte ja sein, dass die Einheiten von R und von Kx verschieden sind. Also müssen wir einmal kurz gucken, ob P eine Einheit in Kx sein könnte. Angenommen, P sei eine Einheit. Ein konstantes Polynom und nicht das Nullpolynom. Aber gleichzeitig ist das Polynom ja nach Voraussetzung aus Rx, also wäre es dann konstant im Ring R und nicht das Nullpolynom. Dann wäre P in K 0. Also, weil die Koeffizienten aus P ja aus R kommen, müsste dann P in R sein in 0. Das geht natürlich. Es gibt konstante irreduzible Polynome. Ne? Vorsicht! Das Polynom 2 ist in Zx irreduzibel. Das heißt, wir müssen diesen Teil wirklich angucken. Aber das Argument ist so wie gerade. P ist jetzt konstant. Und primitiv, aber wenn ich konstant bin und primitiv, dann muss ich selber eine Einheit sein, weil ja sonst nicht die DGTs aller Koeffizienten Einheiten sein kann. Da P primitiv ist, muss dann P eine Einheit sein und das ist der Widerspruch zur Irreduzibilität. Das heißt, dieser Fall kann nicht eintreten. Auch in Kx keine Einheit, und das heißt, wir können jetzt wirklich Teile anklicken. Der Widerspruch gehört zu der Annahme hier. Also können wir das gleiche machen wie vorher und eine Faktorisierung hinschreiben. Sei S1, S2 aus Px. Moment. Ja, wir wollen die Irreduzibilität in Kx zeigen. Also schnappe ich mir da Polynome und schreibe P als Produkt. Alles richtig. Und jetzt kommt Lemma 4.9. Zeigt nochmal alle drei Teile. Polynome aus Kx kann ich schreiben als etwas aus K mal ein primitives Polynom aus Rx. Und das mache ich jetzt. Und zwar zweimal. Einmal für S1, einmal für S2. Oh ja, dann ist Zeit. Super, wir haben noch Zeit. Ich kann sogar Tee trinken. Da brauchen wir eine Notation. Mit Lemma 4.9, das ist jetzt, glaube ich, Teil B, den ich verwende. Da brauche ich Körperelemente und primitive Polynome. Schnappe ich mir alles. K1, K2, SK und Q, ja, Q1, Q2 aus Rx. Thank you. Primitives Polynom mal Körperelement und das, was rauskommt, nämlich P, liegt in Rx und deswegen muss man das Körperelement, was da vorne steht, in Wirklichkeit aus dem Ring kommen. Genau das haben wir da jetzt gerade. So. Und ich wische für die letzten zwei, drei Zeilen. Zeit für Fragen. Ich lasse Sie mal ganz kurz, nehme ein Stück Tee und dann gucke ich, ob Sie noch eine Frage haben. Aber das war jetzt eine ziemliche Punktlandung. Ich freue mich. Und dieses Lemma ist so schön. Und man kommt da irgendwie vorbei, wenn man in der Prüfung über Polynomringe redet. Deswegen ist es so wichtig. Und es ist schön, dass wir heute einmal kompakt diese Resultate gesehen haben. Im neuen Jahr geht es dann weiter damit, dass wir uns überlegen, dass Polynomringe über faktoriellen Ringen selber faktoriell sind. Das heißt, Zx ist dann faktoriell Und dann haben wir endlich ein Beispiel für einen faktoriellen Ring, der kein Hauptideal ist. Yay, da wurde irgendwann mal nachgefragt und das Beispiel haben wir dann. So, sehe ich irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ha, im neuen Jahr geht's weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin. Viel Spaß mit den Podcast-Folgen. Wenn es noch Wünsche gibt, sagen Sie mir Bescheid. Oh, und ich muss unbedingt noch ein kleines Dankeschön loswerden, denn ich habe mehrere Lehrpreise gewonnen und meine Gruppe ist sogar noch für mehrere Preise vorgeschlagen worden, was mich total gefreut hat. Danke. Da Sie mich gerade so mit am besten kennen unter den Studis, kann ich nur vermuten, dass manche der Vorschläge von Ihnen gekommen sind, von ein paar Leuten hier. Und das freut mich total. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr. Bis dann.